Herzlich willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. Mein Name ist Olaf Mann. Heute begrüße ich Markus Beuter. Mit Mr. Powerlifting werde ich gemeinsam eure Fragen beantworten und wir werden unter anderem auf das 531-System nach Jim Wendler eingehen. Darüber hinaus kommt natürlich auch Einsichten und Ansichten eines Powerlifters und eines Bodybuilders nicht zu kurz. Wir wünschen euch viel Spaß mit einer neuen Episode mit Markus Beuter bei Stronger Than You. Willkommen zurück zu Stronger Than You Podcast und heute ganz brandaktuell mit Markus Beuter am Montag und nicht am Sonntag. Viele unserer Hörerinnen und Hörer werden die Kirchenglocken schon vermissen. Die gibt's heute vielleicht etwas später, das weiß ich noch nicht, Markus. Das wird sich zeigen, wie bei euch da das Geläut aufgelegt ist. Schön, dass du in der närrischen Faschingszeit die Gelegenheit gefunden hast, Gast im Podcast zu sein. Ich grüße dich.
Hallöchen, Olaf. Ja, es ist der launige Mittwochspodcast wieder, beziehungsweise Mittwoch wird es ja ausgestrahlt. Heute ist Montag. Ja, wir rücken von unserem Schema ab. Vielleicht können wir die Glocken nachträglich noch irgendwie rein manipulieren. Aber tatsächlich ist nicht dieses große Geläut am Sonntagmorgen wie sonst immer zu hören wahrscheinlich. Ja. Und du hast recht. Ja, während der Fastnachtszeit hier bei uns bin ich tatsächlich schwer zu kriegen, was die Zeit betrifft, weil das ist ja meine zweite Identität. Das weiß ja fast niemand. Ich bin ja der große Narrenzunftpräsident hier aus Tübingen. Wir hatten jetzt am Wochenende unsere Großveranstaltung mit dem Umzug. Und das heißt, ich bin einiges gewöhnt, was jetzt behördliche Verordnungen betrifft. Ist furchtbar geworden. Das war noch nie so schlimm wie dieses Jahr. Also meine Freizeit ist nur noch dem geschuldet eigentlich, dass ich mich mit Anträgen und mit Bürokratie umherschlagen muss. Aber da wird es dann am Rosenmontag noch ein schönes Nachspiel geben mit unserem Oberbürgermeister, mit dem Herr Palmer. Da kann man sich dann nochmal schön in feinster Satire-Manier nochmal austoben daran. Naja, aber gut, das soll jetzt nicht unsere Sorge sein. Hier geht es um die wichtigen Sachen des Lebens. Das ist Krafttraining und ja, was noch dazu gehört. Ja.
So schaut's auch tatsächlich aus. Ja? Krafttraining und was dazugehört und ich steige gleich mal ein mit einem Thema, was dich absolut freuen wird. Und zwar hat ein Hörer von Stronger Than You Podcast tatsächlich mehrfach jetzt schon darum gebeten, das System von Jim Wendler 531 nochmal etwas näher zu erläutern. Unabhängig jetzt davon, dass man das natürlich in deinem Buch Powerlifting Training, die wichtigsten Trainingssysteme aller Zeiten findet, auch in 2.0 findet man das, aber er wollte speziell nochmal darauf eingegangen wissen und hier mal in erster Linie natürlich die Vor- und die Nachteile des Systems, der Aufbau des Systems, also diese Dinge.
Also Wendler, wie soll man sagen? Also man kann ja eigentlich den Wendler schon als so eine Art eierlegende Wollmilchsau verkaufen, würde ich eigentlich schon fest behaupten. Was man aber dazu sagen muss, man muss sich immer überlegen, bevor es losgeht. Also das ist jetzt so diese entscheidende Gelenkstelle, wo man jetzt überlegt, links abbiegen oder rechts abbiegen oder wie bei Matrix, rote Pille oder blaue Pille nehmen. Gehst du in den allgemeinen Kraftbereich? Willst du das irgendwie im Rahmen von einem Athletiktraining? Willst du das im Rahmen von so einem allgemeinen Krafttraining oder wie ich es immer in meinen Büchern genannt habe, so eine Art Daywalker-Programm? Ne? Du holst dir das Beste aus beiden Welten, mehr oder weniger. Oder willst du das explizit auf Powerlifting anwenden? Das ist immer so ein bisschen so die Grundannahme, weil da bewegen sich dann die zwei Ansätze schon ein bisschen auseinander. Weil da kann man eigentlich auch ein bisschen gleich von hinten her anfangen mit der Kritik. 531 in der Standardversion ist zu einfach für Powerlifting. Das sind zu wenig Gewichte im Spiel, beziehungsweise die Gewichte sind zu leicht, die Prozentwerte sind zu gering. Da muss man ein bisschen dran rumtweaken. Aber ansonsten ist das ein immer noch hervorragendes Programm, vor allem langfristig gesehen. Also es ist keines dieser come on, jetzt hier 6 Wochen, 8 Wochen Vollgasprogramme und mit nicht nachhaltigen Gewichtssteigerungen, also die man dann zwar vielleicht punktuell abliefern kann, aber die nicht wirklich nachhaltig aufgebaut wurden. Und da ist 5-3-1 eigentlich schon ganz gut. Absolut. Wo geht denn jetzt da ein bisschen die Reise hin? Hat er allgemein gefragt? Wollte er das ein bisschen spezifischer haben oder?
Er hat wirklich allgemein gefragt, er würde dieses System gerne vorgestellt haben von dir. Ja.
Okay, weil rein was es die Literatur betrifft, also du kannst ja bei 531, kannst du, wenn du jetzt dir nicht die wirklich sehr gut aufgearbeitete Zusammenfassung in meinem Buch dir anhören willst und kümmerst dich um die Originalprogramme, da gibt es ja jetzt mittlerweile echt eine Hülle und Fülle. Du hast die Powerlifting-Version, es gibt eine Football-Version, es gibt sogar eine MMA-Version. Also ich glaube, keiner hat eine größere Toolbox, was sein Programm betrifft, als Wendler mittlerweile. Also was diese, ich muss immer dazu sagen, diese sogenannten Cookie-Cutter-Programme, also wo du eine Standard-Template hast, die du anpassen kannst, das verstehe ich unter Cookie-Cutter-Programme. Ne? Du schneidest dir quasi immer so den Teig runter und backst daraus deine Brötchen, der Teig wird dir gegeben oder das Kochrezept für den Teig wird dir gegeben und du backst dann daraus deine Brötchen. Und wer halt dementsprechend große Brötchen backen will, der muss das Programm halt irgendwie halt sinnvoll anwenden. Also was mir immer daran gefallen hat, deswegen ja, bin ich trotzdem, dass es schon eigentlich so ein bisschen eine Internetsau geworden ist, 531, oder es war von Anfang an eine Internetsau, wenn wir mal ehrlich sind. Also ich glaube, es war ja auch relativ kurz auf dem Markt, da hat man dann mehr Raubkopien im Internet gehabt davon, als jemals Originale verkauft wurden und so weiter. Das hat ihn, glaube ich, auch geschmerzt. Also ich glaube, Wendler ist auch wahnsinnig viel Geld durch die Lappen gegangen, weil er seine ersten zwei Versionen hat er als E-Book im PDF-Format rausgebracht und das war halt überhaupt nicht kopiergeschützt und geschützt und gar nichts. So wie die jetzigen Sachen, die du als Kindle-Version bekommst, da ist ja echt ein harter Kopierschutz drin. Und das war damals nicht so, also das findest du ja immer noch alles online. Aber Ehre für den Autor, das heißt, kauf auch mal was, bezahl auch mal was dafür. Immer diese ganze Gratis-Mentalität im Internet finde ich sowieso zum Kotzen. Und was bei dem Programm halt einfach gut kommt, ist, du kannst es zweimal die Woche machen, dreimal die Woche, viermal die Woche oder fünfmal die Woche. Du kannst, was Frequenz und Volumen betrifft, kannst du dich wahnsinnig gut austoben. Du hast einen Standard, mit dem du anfangen kannst, dann machst du halt erstmal dreimal die Woche, kannst das Ding aber auch hochfahren auf fünfmal die Woche, ist überhaupt kein Problem. Die Basiswerte sind immer gleich, letztendlich fängst du immer an, du hast in der ersten Woche hast du 3x5 abzuliefern, in der zweiten Woche machst du 3x3 und in der dritten Woche machst du eine schwere 5er, eine schwere 3er und dann deine schwere Single. Eventuell machst du danach dann noch zusätzliche Wiederholungen. Das hängt immer davon ab, wie hart hast du das Ganze programmiert. Hast du selber mit 531 schon gearbeitet oder das mal für Klienten verwendet oder anteilig oder so,
Olaf? Ja, mach ich tatsächlich häufiger. Ja, habe damit auch gute Erfahrungen gemacht. Nur hier muss ich dazu sagen, ich habe das nach meinem Ermessen mal auf den Naturalbereich modifiziert. Ja. Und da gibt es schon auch Unterschiede. Wir wissen ja auch, dass Jim Wendler jetzt nicht gerade ein weißer Knabe war, was den Einsatz chemischer Unterstützung angeht. Ja, der geht ja auch oder ist zwangsläufig davon ausgegangen, dass man das verwendet. Ne? Und deswegen hab ich hier da immer die eine oder andere Modifikation vorgenommen, wenn ich gemerkt habe, dass ich selber, wenn ich es verwendet habe, oder eben auch die Athletinnen oder Athleten sehr schnell an ihre Grenzen gegangen sind oder gekommen sind, was das ZNS angeht. Da kommst du halt zwangsläufig ziemlich schnell hin nach dem System. Ja, mein Eindruck.
Ich denke, wo ich jetzt vorher von dieser ersten Gelenkstelle geredet habe, wo man sich entscheidet, soll das in diese Richtung gehen oder in die andere Richtung für die jeweiligen Zwecke des Athleten oder der Athletin, ist immer dann noch der zweite Checkpoint, den man dann irgendwie ein bisschen übersieht. Und meistens kommen da wieder unsere Egos ins Spiel. Also ich übertrage das jetzt einfach mal von mir auf euch, wenn ihr da so seid wie ich. Wendler sagt immer, du nimmst ein Trainingsmaximum, dein 5er oder dein 3er oder dein 1er Maximum und davon ziehst du nochmal 10% ab und damit startest du. Was heißt das jetzt? Wenn es ein Trainingsmaximum ist, dann sollte das ein Maximum sein. Das ist jetzt nicht unter Mega-Hype entstanden, also wo du dir erstmal 8 Minuten Pantera auf voller Lautstärke reinziehst, dazu noch 800 Milligramm Koffein und zwei Handkantenschläge im Nacken von deinem Trainingspartner. Und sollte auch nicht aus einer Peak-Situation raus sein, auf die du dich hingearbeitet hast über ein paar Wochen, sondern nein, im Prinzip dein kaltes Trainingsmaximum. Du gehst jetzt ins Gym, hypst dich nicht, hast keine Stimulanzien drin und lieferst ein 5er, 3er oder 1er Maximum ab. Das ist dein Referenzwert und davon hast du nochmal 10% abzuziehen. Und weißt du, was da das Problem ist? Ich finde das scheiße, das ist uncool. Das sind ganz kleine Zahlen, die gefallen mir nicht. Und deswegen habe ich gerne immer dann mein absolutes Maximum genommen und habe da vielleicht noch 5% oder so abgezogen. Das sieht dann zwar für die Startwoche, sieht das dann immer sehr attraktiv und beeindruckend aus, aber das krepiert auf halber Strecke. Da bist du nach 3, 4 Wochen wieder schon am Limit, weil die Steigerungsrate ist einfach nicht gegeben, weil du schon viel zu hoch einsteigst. Und daran hapert es dann meistens. Klar, wenn du jetzt natürlich sagst, on the juice bist, ja, und hast noch ein bisschen chemisch gut nachgeholfen, ja, dann steig doch mit deinen realen 100% ein, dann wirst du da einen Progress trotzdem wahrscheinlich haben. Und dementsprechend müsste man es dann wirklich auf den Naturalbereich dementsprechend anpassen. Das ist richtig. Und was einen auch noch so ein bisschen killen kann bei 531 ist die Standardprogrammierung der Basislifts. Da musst du jetzt nicht Ingenieur sein. Das versteht eigentlich jeder. Aber meistens ist immer das Problem, ja, was mache ich denn jetzt noch dazu? Ja, Wendler sagt, mach noch 1, 2 Assistenzübungen, 1, 2 ergänzende Übungen. Aha, okay, Assistenzübungen bedeutet, das sind Übungen, die supporten mir meinen Hauptlift. Das sind Varianten von meinem Hauptlift. Okay, habe ich kapiert. Ergänzende Übungen sind dann noch welche. Da geht es dann meistens um irgendwelche Defizite, um irgendwelche Disbalancen und oder so, wie ich es dann ganz sage, du willst halt noch Curls machen. Ja. Und das ist dann das, wo es gerne mal aus dem Ruder läuft. Weil das Volumen der Basislifts, das ist nicht besonders hoch. Ne? Du machst 3 Arbeitssätze pro Training. Und das ist eigentlich nicht wirklich viel. Also wenn du jetzt mal deine Warm-ups nicht mitrechnest, aber solange du jetzt keiner bist, der 300 Kilo Raw beugen kann, sind deine Aufwärmsätze wahrscheinlich überschaubar. Wenn du so wie die meisten irgendwie 180 als Maximum beugen kannst, dann bist du mit 3, 4, 5 Aufwärmsätzen, bist du ja dann schon easy dabei und hast da jetzt ja noch nicht großartig was für dein Cardio getan. Das geht. Und dann kommt man meistens relativ gut aus diesem ersten Teil der Einheit raus, hat seinen Basislift einigermaßen gut abgeliefert. Ja, und dann wird's meistens crazy, weil dann fühlt man sich noch nicht hart ausgelastet genug und dann macht man einfach noch viel zu viel und macht das viel zu intensiv. Und darunter wird wahrscheinlich dann die Steigerungsrate deines Basislifts durchaus leiden. Also für Anfänger ist es oftmals so ein Ding, 5x5 finde ich ein bisschen uncool, ich hätte schon noch gern was mit Singles. Ja, dann mache ich 5-3-1. Und bei dem Assistenzkram, da haue ich halt einfach rein, was geht. Also so habe ich es meistens immer kennengelernt. Egal, wenn du jetzt in irgendwelche Foren gegangen bist oder auch mit den Average Joes im Gym geredet hast, irgendwie in die Richtung ist es ja auch gelaufen. Er gibt dir wahnsinnig viel Spielraum, aber wie ist es denn immer, wenn dir jemand Spielraum gibt und du hast ein bisschen wenig Ahnung und Erfahrung, kannst du nicht damit umgehen, oder? Dann meistens gehst du dann irgendwie crazy. Und das ist dann meistens immer nicht so förderlich. Oder wie siehst du das? Was sind da so deine Erfahrungen?
Also ich denke, dass es einfach wichtig ist, mit jedem System, wenn man es ausprobiert, sich natürlich erstmal an das Menschenmögliche zu halten, was man machen kann, ja, und dann damit seine eigenen Erfahrungen zu sammeln, ja. Und
absolut.
Ja, und dann wird man sehen, inwieweit einem das nützt, dass das System funktioniert. Wie jedes andere, was konsequent verfolgt wird, darüber gibt es keine Frage. Ja, und ich sag mal, ich nutze es einfach deshalb, weil es in Vorbereitung zu PRs nach meiner Auffassung ziemlich gut geeignet ist. Ja, und das ist auch so etwas, was mir aktive Powerlifter bestätigen. Ja, die sagen, da kann man das schon ziemlich gescheit hernehmen in der Saisonvorbereitung auch. Wo man so ins Finish geht und sagt, okay, am 3. April ist der Wettkampf und ich habe jetzt noch 8 Wochen, da passt das zum Beispiel gut rein, ja. Ja. Und das ist so allgemeiner Tenor. Aber ansonsten, Ziele sind hier entscheidend, ja. Es lässt sich da auch jetzt nicht pauschal sagen, das ist das einzige System, was für dich funktioniert. Wenn du ein Powerlifter bist, wird es funktionieren, das ist gar keine Frage. Bist ein Bodybuilder, naja, da kannst du das am Anfang der Aufbauphase sicherlich mal reinmachen. Aber der Hypertrophie-Burner ist es sicherlich nicht. Ne?
Nee, die Basic Lifts am Anfang, also wenn man jetzt, also die traditionelle 531-Methode beinhaltet ja, du hast Kniebeugen, dann kommt Oberkörper mit Overhead Press oder Military Press, mir egal, wie ihr und eure Crew das nennt, dann kommt Kreuzheben und dann kommt Bankdrücken, sowieso. Das heißt quasi Unterkörper, Oberkörper, Unterkörper, Oberkörper. Wenn du es auf dreimal die Woche verteilst, ja gut, dann machst du halt nur alle, dann machst du halt nur alle 7, 8 Tage irgendwie Bankdrücken. Das ist dann halt auch ein bisschen zu wenig für einen Powerlifter. Also da müsste man dann eher die Overhead Press durch entweder zweimal Bankdrücken reinnehmen oder es vielleicht durch eine Assistenzübung ersetzen. Aber ein ernsthafter Powerlifter, der ein bisschen spezifisch trainieren möchte, der würde jetzt nicht einen Tag nur an die Overhead Press verschenken. Der würde die Overhead Press vielleicht als Assistenzübung machen, aber also Powerlifter ab einem gewissen Level, die profitieren von der Overhead Press gleich null. Das ist nicht spezifisch genug. Ein Anfänger, klar, für den ist es irgendwo dann noch so zwischen ja Schulterdrücken und einer krassen Incline Bench Press. Da wirst du auf jeden Fall Progress haben, weil letztendlich ist es auch eine Drückbewegung aus dem Oberkörper raus, zwar im Stand und nicht im Liegen. Aber für einen fortgeschrittenen Powerlifter, der irgendwie schon im Bereich von 150, 160 Kilo auf der Bank drückt, der wird jetzt vom schweren Overhead Press auch nicht mehr so viel davon profitieren. Das ist einfach nur was, was ihm dann Regeneration kostet und die sollte er dann in seinen Basislift eigentlich investieren. Aber gut, sei es mal dahingestellt, du hast deine Frequenz und dein Volumen einigermaßen gut ausgetüftelt. Jetzt ist halt einfach die Frage, bist du so reif schon, dass du deine Startwerte so runter korrigieren kannst, um langfristig Progress zu machen. Also nicht gleich mit deinen echten 100% einsteigen, nur um von 4 Wochen später wieder vor einer Wand zu stehen, wo es nicht weitergeht. Und langfristig ist es gut. Also ich würde behaupten, 531 macht für einen Vierteljahresdurchlauf 3 Monate oder so, macht gar nicht viel Sinn. Kann man machen, wird auch kein schlechtes Ergebnis produzieren. Aber 531 kommt dann richtig gut, wenn du das ein halbes Jahr mal machst oder ein Jahr machst. Dann hast du ganz viel Empirie gesammelt. Du hast dann echt mal Varianten ein bisschen durchprobiert, hast dich an ein System gehalten, innerhalb dessen es noch Spielraum gibt. Und das ist schön, ohne jetzt dann gleich wieder aufs nächste Programm irgendwie zu switchen. Und was ich 531 immer zugute halten möchte, ist, Variation ist gegeben. Für Anfänger weiß ich immer nicht, Anfänger ist meistens Variation, immer so ein bisschen der Anfang vom Ende, weil dann gehen sie auch crazy, dann machen sie zu viele verschiedene Sachen, ohne mal ein paar wenige Dinge. Das hatten wir auch mal in einer Folge besprochen, wo es um einen jungen Kerl ging, was er doch am besten für einen Split oder wie er es aufbauen könnte. Zu viel Variation am Anfang, klar, macht Spaß, ist vielleicht auch einigermaßen attraktiv dann, wenn man mal alles ein bisschen ausprobieren kann, aber da ist halt auch nichts gelernt. Also lieber 2 Buchstaben am Tag lernen und die dann auch kapieren, als jetzt gleich 15 Buchstaben. Deswegen bisschen Reduktion einplanen.
Also wer fleißig dein Buch liest, unter anderem auch das Programming, der wird da sehr fündig, auch für sich selber, wenn er was ausprobieren will. Es wird ja auch sehr, sehr gut erklärt in Powerlifting Training 2.0. Nochmal die Erweiterung. Und ich muss auch sagen, solche angepassten Trainingssysteme, wo man aus verschiedenen Variationen mal was holt, ja, die sind auch ganz interessant. Da habe ich mir ein bisschen Input geholt von dir, hatte mir ein bisschen Input geholt vom Frank, ja, Frank the Bank, der hat eben halt auch gesagt, du kennst ja seine Einstellung, wenn du stark im Bankdrücken werden willst, dann musst du 3 Sachen machen. Ne? Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Die erste davon ist Bankdrücken.
Yeah.
Ja, yeah. Ja. Die zweite davon ist schweres Military Press im Ausfallschritt, und zwar nach unten absenken das Gewicht bis zur Brust und schwere French Press. Ja, das ist... Yeah. Das ist seine Strategie, auch völlig erklärbar, warum. Und der hat ja auch gesagt, wie er trainiert hat. Das hat er im Podcast auch erwähnt, den wir aufgenommen haben mit ihm. Der hat ja teilweise 4x4 trainiert. Ja, auch so eine Systematik hat er gehabt, mit 5 Minuten Pause zwischen den Sätzen.
Ja. Ja, das kennen die jungen Leute gar nicht. Das würde heute gar keiner mehr machen. Also 4x4, wer macht 4x4? Ne? 3er-Wiederholung kennt man, 5er-Wiederholung, 5x5, aber 4x4, what's that?
Kennen die wenigsten, aber ich glaube, es würden viele machen, wenn sie wüssten, sie haben 5 Minuten Pause, weil in der Zwischenzeit können sie ja die 5 Minuten mit dem Handy rumdatteln. Ja, und das würde für viele sehr, sehr gut funktionieren, die sowieso nur da sind, auf der Bank rumsitzen und die Pausenzeiten überhaupt gar nicht richtig checken und überprüfen. Ja, meine Athleten lasse ich das mit dem Timer machen. Die haben einen Timer, aber das ist nicht der vom Handy. Ja.
Okay, ja.
Ja, die haben dort so, die haben so ein kleines Tamagotchi da, ja, und das müssen sie dann entsprechend mit der richtigen Zeit füttern, ja. Und die Vorgaben sind wichtig. Und das sehe ja nicht nur ich so, das siehst du so und viele andere auch. Jemand, der heute Morgen bei mir im Podcast war, den wir beide kennen, den du noch sehr viel besser kennst, ein Jugendfreund von dir und sehr erfolgreicher Coach und Unternehmer, Wolfgang Unsöld, ja. Auch der legt sehr viel Wert auf die Pausenvorgaben und Einhaltung dieser. Ja.
Ja, da ist Wolfgang gar nicht zu Späßen aufgelegt. Also das ist schon ernst gemeint. Deswegen, also er hat ja immer ein großes Faible für seine Tempovorgaben, also was die Kadenz der Wiederholung betrifft, ja, wie viele Sekunden abwärts. Er arbeitet da ja auch mit vier Zahlen immer, dass man auch den Start und den Endpunkt dann mit ausdrücken kann. Und ja, Pausenzeiten sind bei ihm durchaus ernst gemeint. Wenn da 3 Minuten stehen, dann mach auch besser 3 Minuten.
Ja, so ist es. Ja, so ist es. Das ist eben, dann hat auch seinen Grund, warum diese Geschichten da sind. Oh, ich höre Kirchenglocken im Hintergrund.
Ja, das
Ja.
ist nur das Dreiviertel fünf Geläut, ja.
Ja. Also da, ich bin froh, dass es nicht ganz raus ist heute. Ja. Das wäre auch schade gewesen. Markus, weil ich Wolfgang heute da hatte und ja einige interessante Begebenheiten, bestätigt bekam, so wie ich das ja mal nenne. Aber für unsere Hörer und Hörer, sag doch bitte mal, was hat's mit der leeren Coca-Cola Light-Flasche und dem Shake auf sich?
Ja, also
Und
Wolfgang
Wolfgang
und ich, wir kennen.
Unsöld, ja, genau.
Ja, natürlich, natürlich. Das war noch die Erinnerung an die Zeit auf der Oberstufe mit uns beiden. Ja, Markus in der Pause, bewaffnet mit einer leeren Coca-Cola-Leitflasche. Da war ein Proteinshake damals schon vorab gefüllt drin und noch irgendwelche Reiswaffeln noch dazu. Ja, ich behaupte auch, ich habe das Patent damals noch gehabt auf den Thunfisch und Cola Light. Proteinshake auch, bevor das Markus Hühl so massenwirksam irgendwie mal auf seinem YouTube-Kanal rausgehauen hat. Das habe ich schon vor 20 Jahren gemacht. Ja, das hat auch funktioniert. Ja, und das hat einen natürlich geprägt und
Ja, jetzt
Wolfgang
muss
auch
ich.
vielleicht.
Ja, jetzt muss ich mal sagen, was das ja bei ihm bewirkt hat, erstmal. Der hat ja durch dich dadurch, hat er auch heute erzählt, erstmal angefangen auch mit dem strukturierten, kontrollierten Training. Ja.
Ja, Wolfgang hat ja so eine Interessensphase gehabt. Also Wolfgang kam ja grundsätzlich mal aus dem Skateboardfahren einfach. Also Wolfgang war einfach ein Skaterboy, so habe ich ihn kennengelernt. Groß war er schon immer, der war schon immer 1,86 Meter groß, aber wo ich ihn in der 11. Klasse kennengelernt habe, da waren die noch sehr, sehr dünn und schlank, ne? Und mein Gott, das Letzte, woran ich gedacht hätte, ist, dass der sich mal vielleicht für Krafttraining oder irgendwas interessiert. Dann hat er seine Leidenschaft fürs Laufen entdeckt, war dann ziemlich fanatisch, was Laufen betrifft, Ausdauertraining und so weiter, das auch zum Exzess betrieben. Und dann kam er durch irgendeine, ich glaube, es war irgendeine Reha-Situation oder irgendwie kam er in den Genuss bei sich aus seinem Dörfchen, wo er herkommt, hatte er dann irgendwie mal so eine Zehnerkarte für irgend so ein Reha-Fit, kleines inhabergeführtes Fitnessstudio und so weiter. Und das hat ihn dann schon interessiert, das hat ihn dann schon ein bisschen angefixt. Und da kam er zu mir und sagt, hey Ox, what's going on? Du bist für mich hier der Krafttrainingstyp. Was macht denn das Sinn? So, und dann ging es halt ein bisschen los. Und habe ich gedacht, ah, wir sprechen über Krafttraining. Willkommen in meiner Welt, bitte setzen. Und dann ging der Vortrag los. Dann habe ich ihm seine ersten Trainingspläne mal so ein bisschen geschrieben, ohne, also das klingt jetzt bedeutsamer, als es wahrscheinlich war, aber für mich ist es abgespeichert als, ja, ich habe zwar selber nicht wahnsinnig viel gerissen, aber den Unsöld, ja, den habe ich zum Kraftsport geschoben. Das ist das, was ich mal hoffe, was mal auf meinem Grabstein stehen wird, ja.
Ja,
So.
also das wird es mit Sicherheit und er hat das ja auch ganz mit Begeisterung auch erzählt und da merkt man halt auch, wie sehr ihn das geprägt hat. Ne? Ja, das war jetzt so ein kurzer Schwenker zu einem
Ja.
auch besonderen Gast, den ich da hatte. Ja.
Da freuen wir uns auf
Und
die Folge, absolut. Schönes Crossover.
ja, absolut. Und wir waren ja von den Pausenzeiten, von den Kadenzen darüber geswitcht. Also Wenn einer das Programming genau auch wissen will, wird er natürlich unter Garantie in deinem Buch fündig und auch im Internet. Lass uns noch mal kurz die Vorteile und die Nachteile von dem 531-System zusammentragen, damit wir da auch was Handfestes für unsere Hörerinnen und Hörer haben.
Also ein Vorteil ist auf jeden Fall, dass es ist einfach simpel aufgebaut. Du hast, wenn du es in einer kompletten Trainingswoche reinbringst, hast du einfach einen kompletten Anpassungszyklus innerhalb einer Woche durchgepackt. Du kannst noch ein bisschen was für deine Overhead Press tun und so weiter, musst du aber nicht machen. Aber du kriegst in einer Woche kriegst du so einen kompletten Durchlauf einmal hin und es ist wirklich einfach. Du kannst auch an Tagen, wo du wenig Zeit hast, kannst sagen, komm, ich mach die Basic Lifts einfach bloß nach ihrer Standardprogrammierung und so weiter. Muss jetzt nicht auf einen Rep PR irgendwie abzielen und dann ist das gut. Das ist der Vorteil. 531 sind viele, viele, viele kleine Schritte zum Erfolg. Es ist auf Langfristigkeit angelegt und das macht es, finde ich, einigermaßen attraktiv. Du kannst es sehr abwechslungsreich gestalten und allein finde ich, kommt schon richtig gut. Was der große Nachteil eigentlich ist, dass es einfach nicht spezifisch genug ist, rein fürs Powerlifting. Da muss man einfach ein bisschen tweaken, da muss man andere Varianten wählen als die Standardversion. Und gleichzeitig, das Programm bietet viel Abwechslung, aber mittlerweile hat Wendler so viele verschiedene Templates rausgebracht. Du bist auch so ein bisschen wie so das siebenjährige Kind in einem großen Süßigkeitswarenladen mit 20 Euro in der Tasche. Oh mein Gott, was soll ich nehmen? Das sieht alles irgendwie gut aus. Und so ist es da halt auch ein bisschen. Also du bist mit dem Angebot, das er dir macht, fast ein bisschen überfordert. So würde es mir zumindest gehen, wenn ich jetzt nicht schon ein paar Jahre trainieren würde. Und ohne jetzt die schäbige Werbung hier für das Buch reinzuschieben, da steht es wirklich einfach drin bei mir, sauber, in einem klaren Deutsch, und nimmt dir einfach schon mal einen Haufen Sortierfunktion einfach ab. Bitte besorg dir die Originale, zahl auch gern Geld dafür. Ja, Wendler wird sich freuen, das ist okay, Ehre wem Ehre gebührt und das kann man auch bezahlen. Aber du drehst durch, also du drehst echt durch. Wenn du dir das 531 Forever in Printform oder so kaufst, dann hast du da auch einen 250 Seiten plus Schmöker. Hey Mann, das ist eine Lebensaufgabe, das Ding durchzulesen, zu verstehen und das rauszuziehen, was du brauchst, ohne dass dir da irgendeiner ein bisschen beim Sortieren hilft. Und deswegen würde ich sagen, ja, erstmal mit dem Standard anfangen, wenn du das noch gar nicht kennst und nicht schon eine wahnsinnig elaborierte Version dir da davon rauspicken, möge die auch noch so attraktiv aussehen, aber nach 1 kommt 2 und dann kommt 3 und bitte nicht die Reihenfolge umdrehen. Ja. Anspruchsvolle Programme für fortgeschrittene Athleten, Standard Basics für Einsteiger. So ist es auch gedacht. Es sollte ja auch mal nur ein reines Einsteigerprogramm ja sein. Das war ja gar nicht mal der Grundgedanke, dass man das austüftelt bis in die Spitzenklasse, wo das zu verwenden wäre. Das war eigentlich nur ein Einsteigerprogramm sozusagen für jemanden, der jetzt gerade mit seinem harten Powerlifting ein bisschen einen Break braucht oder der aus dem Football kommt oder sonst was, so wie bei ihm das der Fall war. Ein bisschen fit werden, ein bisschen stark bleiben, ein bisschen Mobilität und Overall Fitness erhalten. Das war eigentlich 531 in seinem Grundgedanke.
Ja.
Ja. Also, Monolog Ende.
Nee, der war gut. Wenn ich noch etwas anfügen darf, da wir ja wissen, dass wir nicht nur geneigte Hörerinnen und Hörer haben, die ausschließlich dem Naturalsport frönen, passt das Ding an. Ja, also wer sich diesen Plan durchliest, der sollte mal bei sich gucken, was er dort als Naturalathlet überhaupt packt, ob er da nicht eine Modifikation vornehmen muss. Herrgott, was für ein schweres Wort heute, ne? Ob er da nicht eine Modifikation vornehmen muss. Ganz, ganz, ganz.
Also, ja. Wäre ich jetzt Bodybuilder, der nur so sporadisch mal irgendwie ein bisschen mit schweren Gewichten trainiert oder so gelegentlich mal in den 5er Wiederholungsbereich abdriftet, ich glaube, für die gäbe es da richtig gute Möglichkeiten einfach. Weil du kannst in einer kontrollierten Art und Weise schwere Grundübungen mit nicht verrückten Prozentwerten und Wiederholungsschematas trainieren, kannst auch selber deine Werte von Anfang an ein bisschen flach mit reinbringen, ja, dass du dich hier nicht gleich irgendwie komplett verheizt. Aber er bietet ja auch ganz viele Möglichkeiten, einfach im Anschluss dann für Hypertrophie. Du kannst perverse Sachen machen, wie sein Boring But Big Ansatz, wo du dann einfach danach 10x10 Wiederholungen Kniebeugen machst. Ja, die anderen kennen das als German Volume Training. Bei Wendler heißt das halt einfach Boring But Big. Ja, oder er macht 5x10 Wiederholungen, er macht auch 10x10 Wiederholungen, ja, mit einer Übung wie Kniebeugen. Viel Spaß damit, wenn dadurch nichts wächst, dann weiß ich auch nicht. Er arbeitet mit Rest-Pause-Ansätzen für diejenigen, die ein bisschen wenig Zeit haben und es richtig dreckig mögen, ja, mit Dog-Rap oder mit Mayo-Raps arbeitet er. Also er hat auch andere Systeme und da muss ich auch sagen, das zeigt immer, finde ich, auch ein bisschen die Eier von so einem Autor, wenn er andere Systeme nimmt und bei sich reinnimmt, in sein Programm und sie dann aber auch als diese belässt und sie nicht einfach unter einem tollen anderen Namen verwendet, sondern er sagt, hey, das ist Dog Rap oder das sind Mayo Raps, das haben andere Leute entwickelt, ich habe mir das nur abgeguckt und bring's bei mir rein, weil es hier auch Sinn macht.
Ja, ja, also deswegen durchlesen, ausprobieren, ja, Feedback, ja, Biofeedback einholen. Und ihr werdet dort das Ergebnis dann auch am Ende sehen. Letztendlich ist nur jeder Plan so gut, wie man ihn konsequent verfolgt. Ja, das ist immer das Thema. Und Dog Rap hast du auch nochmal angesprochen, auch ein interessantes Trainingssystem. Aber darüber sprachen wir auch schon. Markus, kommen wir zur nächsten Frage. Interessant, dass uns das gefragt wird, kommt aber auch nochmal, wenn ich im Coach HMT bin, mit dem Holger sitze. Wie immer haben wir ja auch aktuell was zum Thema Einsatz von chemischer Unterstützung. Und hier wird gefragt, was du von den Dosierungen hältst, die bei Bodybuilding-Profis so kursieren. Hältst du die für glaubwürdig? Hältst du es auch für glaubwürdig? Wenn, da gab es wohl jetzt auch eine harte Diskussion, ich habe es mir nur selber in Teilen angesehen, was ein Markus Rühl sagt, wie wenig er genommen hat oder auch ein Dennis James, diese Dinge und im Gegenzug wird ja von anderen auch anderes behauptet. Ja, da ist unsere Meinung zu dem Thema gefragt einfach, ne?
Und da muss man sagen, es ist wirklich nur eine Meinung. Also es ist wirklich auch tatsächlich nur meine Meinung, weil wir sprechen jetzt hier quasi über irgendwelche Sekundärmedien. Also ich habe noch nicht unter vier Augen mit Dennis James und Markus Rühl über ihren Stoffkonsum zu ihrer aktiven Zeit geredet. Ich muss dazu sagen, ich war bei Dennis James mal auf einem Seminar vor ganz, ganz vielen Jahren. Klammer auf, da war Wolfgang Unzel dabei, Klammer zu. Da waren wir echt noch junge Kerls, die es wissen wollten. Da war Pit Trenz und Dennis Wolf auch noch dabei. Da war Dennis Wolf noch eine brachiale Maschine. Das war die Zeit, da war Dennis Wolf kurz davor, in die Staaten voll überzusiedeln. Das war sozusagen hier so eine Abschiedsveranstaltung in Mannheim, wo er ja herkommt. Und da wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit in so einem Seminar mit, was waren da, 40 Leute oder so waren da, da wurde Tacheles gesprochen. Das fand ich faszinierend. Also das war noch ganz weit weg von irgendwelchen YouTube-Geschichten oder so, die dann irgendwie großformatig ausgestrahlt werden. Das war wirklich noch so, okay, Fenster zumachen, Türe abschließen, Vorhänge zuziehen und jetzt reden wir Klartext. Und er hat damals schon gesagt, seine Vorbereitung für sein Profidebüt, und das müsste wohl auch Milos Sarchev bestätigen können, als er ihm das erzählt hat, war halt einfach nur eine Deka und eine Susta. Und das ist einfach eine Dosierung, wo du denkst, also da nimmt ja schon jeder Disco-Pumper das Doppelte. Aber für ihn hat das gereicht, weil er einfach eine hervorragende Genetik hat. Er war halt einfach schon ein riesen Rennmotor. Und da hat man halt einfach nur noch ein bisschen was aufbohren müssen. Und dann lief das halt auch so richtig, richtig gut. Aber das steht halt wieder völlig konträr zu dem, was du von anderen hörst, die auch fucking huge und big waren. Und Dennis James, also ist immer noch für mich einer der besten Bodybuilder, für mich immer noch aller Zeiten, wenn man es ein bisschen massig mag. Der war immer top konditioniert, der sah immer gut aus.
Der hatte auch nicht diesen Bubblegut, ne? Der hatte nicht diesen Bubblegut, hatte er nicht.
Ja, ne? Ja, also für mich auch eine der begnadetsten Veranlagung grundsätzlich, was das betrifft. Also der sah ja auch schon, als noch, der kam ja aus dem Breakdance, das sah der ja schon als junger Breakdancer, der oberkörperfrei irgendwelche Moves gemacht hat, das sah der ja schon so aus wie das, was eigentlich manche ihr Leben lang verfolgen, um überhaupt mal in die Richtung zu gehen. Und dann kriegst du es von anderen mit, wo du dann wieder andere Dosierungen hörst, wo du denkst, ja, boah, weiß ich jetzt auch nicht, was ist jetzt hier richtig? Ist das jetzt die goldene Mitte? Hat es der eine gnadenlos untertrieben und der andere hat es viel zu hoch angesetzt und behauptet dies, das und so weiter. Mittlerweile kommt da so viel raus, ich weiß schon gar nicht mehr so richtig, was man glauben soll. Ich kenne selber von Amateur-Bodybuildern, kenne ich Dosierschemata, wo ich denke, ja, okay, gut, kann nachvollziehen, macht einigermaßen Sinn, matcht jetzt nicht ganz das, was man dann von irgendwelchen Ex-Profis oder so hört, die jetzt irgendwie 5 bis 10 Jahre nach ihrer Karriere dann irgendwie auspacken. Warum auch immer man das macht, Olaf. Also, das verstehe ich mittlerweile ja auch gar nicht. Worin liegt denn da die Motivation, das überhaupt anzusprechen? Was machen wir da damit? Oder was wird da damit bezweckt? Ist das die Darstellung, dass ich sage, guck mal, was ich erreicht habe? Ich habe aber ganz wenig Stoff genommen, aber ich war wahnsinnig gut. Ja, oder hey, schaut mal, dieser Sport, der ist so oberkrass. Du musst dir eine Wagenladung insgesamt zumuten, um irgendwo auf den grünen Zweig zu kommen, so wie das bei mir der Fall war. Ich weiß gar nicht, was damit bezweckt werden soll. Ich kann es auch gar nicht verstehen. Gibt man da als jungen Leuten da damit eine Anleitung zu wissen, wo liegt die Mitte? Oder sorgt das noch viel mehr für Verwirrung? Ich glaube ja. Und warum macht man das eigentlich?
Also man muss, wenn man sich das Ganze anschaut, warum die Leute das machen, vor allen Dingen nach Ende ihrer Karriere und warum mittlerweile auch eine ganze Reihe an Athleten sehr offen über ihren Steroidkonsum sprechen, die Social-Media-Entwicklung angucken. Und ich habe das mal beobachtet, weil früher war das eine Sache, die hätte niemals jemand getan. Einfach auch deshalb, um sich zu schützen, strafrechtlich zu schützen, obwohl es noch viel stärker heutzutage verfolgt wird, sich aber auch einfach zu schützen, wenn es um die Sponsoren geht, weil letztendlich steht in jedem Regelwerk, in jedem Verband, dass Doping verboten ist, aber es wird nicht getestet. Und das ist einfach heute, um im Gespräch zu bleiben. Es ist heute dafür da, um im Gespräch zu bleiben. Irgendwann hat jemand angefangen damit. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Ich kenne übrigens auch diese Geschichte mit der Deka- und Susta-Geschichte also mit der Deka- und Susta-Dosierung vom
Dennis James,
Dennis James, Spitzname The Menace. Ja, übrigens, so hieß er früher, die Bedrohung, weil er einfach für viele Bodybuilder so wettkampfmäßig einfach ein echter Konkurrent war. Und ich glaube das nicht. Ja, ich glaube auch genauso wenig diese irrsinnigen Dosierungen von einem Heiko Kalbach, der erzählt, er hat 50.
Ich wollte den Namen nicht nennen,
Ja.
als ich so ein bisschen durch meinen Kopf gegangen bin,
Ja.
was es Spreaden von diesen Infos geht. So, was habe ich mir reingepfiffen
Ja.
damals, als ich noch so groß war?
Ja.
Heiko Kalber, genau.
Also mit der eine wahnsinnige Bodybuilding-Karriere in den USA hingelegt hat, ja, also
Wer? Heiko
ja, so erzählt er jedenfalls immer, wie er,
Scheiß!
ja.
Scheiß, was hat ein Heiko Kalbach gerissen?
Ja.
Der war halt einfach mal für eine kurze Zeit einfach riesengroß, aber auch wahnsinnig hässlich. Jetzt nicht wegen seinem Kopf, aber so generell einfach
Ja,
das
aber wie in dem
Ergebnis.
Kopf auch, ja.
Ja, okay, jetzt hast du es gesagt, ist schon.
Ja.
Aber wer war Heiko Kalbach? Verstehst du? Das ist
Ja,
jetzt einfach nur ein,
das
jetzt ist
sind.
für die meisten wütender alter Mann, der ein bisschen rumkackt auf seinem YouTube-Kanal, ja.
Ja, also er ist schon sehr authentisch und sagt in vielen Dingen auch einfach die Wahrheit. Er spricht's halt auch an, wie es ist. Er hat gesagt, ohne geht's nicht. Ja, der sagt, ohne geht's nicht. Das ist egal, was die erzählen. Und ich glaube, diese Initialzündung, so offen darüber zu reden, die ging schon von ihm aus. Und da ist irgendwann der dicke Rühl nachgezogen, der ja nun zugegebenermaßen ein sehr erfolgreicher deutscher Bodybuilder war. Und also wenn man von Masse spricht, dann muss man Markus Rühl einfach in einem Atemzug auch mit den anderen großen Bodybuildern aus dieser Ära dann auch nennen. Aber ich
Ja,
glaube,
und auch völlig zu Recht, natürlich.
ja, und auch Heiko Kalbach hat das ja nicht nur mit Stoff erreicht. Aber man muss eben auch einfach mal sagen, dass sowohl diese Angabe von so und so viel Susta, ich kann ja mit den Dosierungen sowieso nichts anfangen. Es hört sich für mich nur mehr oder weniger an. Aber ich kann zum Beispiel mit einer Dosierung, und da habe ich heute recherchiert vor unserem Podcast, die Heiko Kalbach gesagt hat, von 15 Gramm Testosteron im Monat kann ich was anfangen. Ja, also ich weiß von einem Klienten, der Arzt ist und auch zum Beispiel Testosteron, das ist nicht für Wettkampfathleten, ja, aber er setzt Testosteron auch als Anti-Aging-Produkt ein, setzt es ein zur Hormonersatztherapie, wofür es ja ursprünglich eigentlich auch gedacht war. Und die höchste Dosierung, die es in dem Bereich einfach gibt, sind 500 Milligramm, also ein halbes Gramm, alle 3 Monate. Das ist das, was höchstens eingesetzt wird. Mehr wird überhaupt nicht gemacht und dann auch nur, um, wie er es mir erklärt hat, die körpereigene Hormonproduktion exogen etwas aufzufrischen, etwas anzustoßen. Er sagt aber unter medizinischen Aspekten, so, da haben wir jetzt mal so einen Richtwert und da können wir mal die Ambivalenz sehen. Das eine in der Woche stimmt also genauso wenig wahrscheinlich wie 15 Gramm. Die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Nichtsdestotrotz ist es so, dass sich dort Unmengen reingepfiffen werden. Ja, weil anders ist auch nicht zu erklären, dass für das, wie die Leute aussehen, ja keinerlei großen Trainingsleistungen à la Ronnie Coleman oder Jay Cutler mehr notwendig sind. Die trainieren doch heute auch nichts mehr. Also wenn da jetzt ein Kalb auch um die Ecke kommt und sagt, wir haben ultra hart trainiert, dann sage ich, jawohl, yes, hat er, ja, gar keine Frage. Aber schaust dir an, starkes Beintraining, Wolfgang hat im Podcast Phil Heath angeführt, schweres Beintraining in der Beinpresse, ich kann da mit Big Ramy kommen, schweres Beintraining ist auch in der Beinpresse bei ihm. Ja, da sind hier nicht schwere Kniebeuge, Kreuzheben, wie Kreuzheben habe ich lange keinen mehr schwer machen sehen seit Johnny Jackson. Ja, der im Übrigen jetzt bei der Masters Olympia in Rumänien starten wird dieses Jahr. Ja. Hat sich entschieden, da anzutreten, der ehemals stärkste Bodybuilder, den es gegeben hat. Ja. Im Contest und
ja, ich meine, das sind alles die Beispiele, die ja dann selber aus dem Powerlifting-Background kommen. Johnny Jackson, Ronnie Coleman sowieso, die haben alle so ein bisschen Powerlifting-Background natürlich, deswegen hat es auch ein bisschen was mit ihrer Kraft zu tun.
Ja. Die können ja auch nicht, die können ja da auch nicht alles falsch gemacht haben. Also was halte ich davon, von dieser Diskussion? Als erstes, ich finde diese Diskussion schwachsinnig. Ja, ich finde diese Diskussion.
Mega schwachsinnig.
Die ist mega schwachsinnig. Ich will Content generieren, deswegen wird diskutiert. Es werden, weil so offen seit neuestem drüber diskutiert wird, junge Leute noch mehr dazu angeregt, über dieses Thema nachzudenken, bevor sie überhaupt ihre persönlichen Grenzen auf dem naturalen Weg ausgetestet haben. Nochmal, Moral sind wir weit entfernt davon. Im Leistungssport wird gedopt, aber ich frage mich bitteschön, warum auf der unteren Studioebene bis hin zu Amateurwettkämpfen. Ich sage, da geht's mit Sicherheit auch ohne. Das Erreichen der Pro-Card ist auch ohne möglich. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ja, wenn ich die Genetik habe. Und wenn ich die Genetik nicht habe und nicht die Disziplin, wird es der Stoff am Ende auch nicht richten. Also nochmal, Diskussion ist schwachsinnig. Zweiter Punkt, Dosierung. Was da für Dosierungen kursieren und ob man das glauben kann oder nicht. Who never knows. Das wird niemals einer bestätigen können. Das ist nicht unter der notwendigen ärztlichen Aufsicht geschehen, als dass man das hätte dokumentiert sehen wollen, Markus. Sehen wollen. Ja, weil dann hätten sich alle Seiten strafbar gemacht. Ja, und der dritte Punkt, Leute, ich sag's euch nochmal, deswegen Augen auf im Dopingverkehr. Es wird große gesundheitliche Schäden nach sich ziehen und das hat jetzt nichts mit Moralkeule zu tun. Und immer daran denken, hier bewegen sich die Menschen auf sehr dünnem Eis, was die strafrechtliche Relevanz angeht. Ja. Das ist nicht umsonst strafrechtlich verboten und wird verfolgt. Ja, der Besitz.
Ja, Arzneimittelschutzgesetz ist ernst gemeint in Deutschland.
Ja, und der Besitz ab einer bestimmten Menge, und die wird dann ja wohl unbedingt notwendig sein, um sowas, wie ich kürzlich erst gelesen habe, konstant vollführen zu können, muss ja wohl auch der Vorrat für einen bestimmten Zeitraum zu Hause sein. Und da macht sich schon derjenige strafbar und in unserem schönen Bundesland in Bayern wird da akut gegen vorgegangen. In Baden-Württemberg ist es nicht anders. Also ich möchte alle Leute auch nochmal auf diese Geschichte hinweisen. Diskussion in dem Bereich, völliger Blödsinn, völlig nebensächlich, würde ich mich gar nicht drauf einlassen. Und was nützt es mir, wenn ich weiß, was der genommen hat oder nicht? Ja, nützt mir da nichts.
Ja, absolut, absolut. Und Leute, auch immer ganz genau gucken, also welcher Bodybuilding-Promi gibt welche Informationen raus. Also man muss einfach sehen, Heiko Kalbach, der hat nie irgendeinen Titel groß abgestaubt. Der muss sich jetzt natürlich vielleicht inszenieren mit, aber guck mal, wie krass ich damals war. Und Leute, die was gerissen haben, wie Markus Rühl, vielleicht haben die auch deswegen eher so ein bisschen dieses Understatement. Da lachen zwar natürlich, das war ja dieser berühmte Podcast, da war ja auch Sarchev zugeschaltet und so weiter und alle haben sie gelacht, als Markus seine Dosierungen genannt hat. Er war erfolgreich, vielleicht stapelt er dadurch jetzt auch ein bisschen tiefer, was seinen Konsum betrifft. Same mit Dennis James, war sehr erfolgreich, stapelt relativ niedrig, was seine Dosierung betrifft. Ich habe tatsächlich vor 5 Tagen den Podcast gehört, den Flex Lewis am Laufen hat. Da war Dings zu Gast, Lee Priest, wer ihn kennt, noch aus den 90ern. Lee Priest, einer der kleinen Bodybuilder, 1,65 Meter groß, eine Maschine, hat mich immer beeindruckt. Lee Priest hat gesagt, er hat zu seiner aktiven Zeit knapp 400 mg Testo in der Woche genommen. Und das ist eigentlich nothing von dem, was ich sonst bei anderen Leuten höre. Aber für ihn muss das scheinbar funktioniert haben. Aber auch Hinweis, Lee Priest war sehr erfolgreich, Night of Champions und so weiter, ja, alles mitgenommen damals. Vielleicht stapelt er deswegen auch ein bisschen tiefer. Also vielleicht auch einfach mal ein bisschen gucken, wer war wie erfolgreich und wirft jetzt mit was für Content um sich. Und vielleicht dadurch irgendwie nochmal im Nachgang noch ein bisschen die Legende zu ebnen.
Ja, ich weiß nur nicht, was es überhaupt bringt, weniger anzugeben. Dann hätte ich doch überhaupt nichts zu dem Thema gesagt. Ne? Also diese Geschichte bei Lee Priest, die kenne ich, die glaube ich auch, der zählt auch nicht unbedingt zu der Ära der Massemonster. Ne? Übrigens sehr beeindruckende Arme hatte der kleine Kerl. Ja, das muss.
Ey, der sah aus wie eine Comicfigur. Ich fand den immer krass. Ja. Er sieht immer noch krass aus. Der ist Jahrgang 73 oder 74. Also der ist so ein bisschen was 10 Jahre älter als ich. Das sieht immer noch gut aus.
Ja, ja. Und ich hatte was recht Ähnliches von Dosierungen bei Team Andro in der Recherche hier für unsere Episode gelesen. Scheint ja die Leute dann doch zu bewegen. Und der hat da auch relativ offen gesprochen. Aber schon vor vielen Jahren Tom Pletz. Ja. Und Mr. Bein, ja, Mr. Quad, ja, und Tom Pletz hat, die haben damals auch keine Wachstumshormone oder Insulin verwendet, das ging erst in der Zeit wohl ab, hilf mir kurz, Dorian Yates los, ja.
Ja, das ging in der Zeit los, ja.
Und der ist auch mit sehr geringen Dosierungen ausgekommen, hat aber auch gesagt, er hat es wortwörtlich formuliert, dass er selbst mit diesen geringen Dosierungen vom Aggressionspotenzial her ein Arschloch war. Ja. Und vor allen Dingen auch seiner Frau gegenüber und so weiter. Und wenn du ihn heute mal anschaust, der ist sehr schlank in der Zwischenzeit, aber sieht sehr fit aus, tourt auch rund um die Welt noch mit Seminaren, ist sehr gesund geblieben. Und schon allein aufgrund dieses gesunden Aussehens gewisser Bodybuilder würde ich mir immer Gedanken machen, liebe Hörerinnen und Hörer, was es damit auf sich hat, wenn einer sagt, er hat deutlich weniger genommen. Ja, also dass Heiko Kalbach deutlich mehr als andere genommen hat, ist wohl klar, muss man sich ihn nur anschauen. Ja, und dieses enorme Verbrauchtsein in dem Alter, das ist eine Kombination aus dem wahnsinnig vielen Essen. Ja, das wird auch jeder Bodybuilder bestätigen, wenn man nicht runterkommt davon. Und diesen konstanten Stoffkonsum aus allen möglichen Bereichen. Also da weniger, dann wieder davon mehr. In der Aufbauphase nehmen wir das dazu und im Cut nehmen wir das wieder weg. Das hält kein Körper ohne sichtbare Nebenwirkungen lange aus. Und jetzt ist hier auch Schicht im Schacht zu dem Thema. Ja. Haben wir alles.
Ja, gesehen. Gerne. Ja. Haben wir noch was ein bisschen zur Unterhaltung oder so? Vielleicht irgendwie so Stichwort Fernsehen vielleicht.
Ja.
Hast du noch was auf deinem heißen oder auf deinem heißen Zettel noch was?
Du, ich habe auf meinem heißen Zettel noch eine ganze Menge Sachen.
Ich auch, ich krieg's nie abgefeiert.
Ja, aber die eine, bevor wir vielleicht zu leichter Unterhaltung kommen, da willst du ja dann was von mir wissen. Hier haben mich insgesamt acht Hörerinnen und Hörer haben mich gefragt, wie weit du runter diäten willst und weil du hättest schmal im letzten Video ausgesehen und trotzdem.
Danke.
Ja, gerne. Und trotzdem Power.
Danke, danke. Ganz, ganz großes Dankeschön.
Ja. Und trotzdem Power ohne Ende. Ja. Die haben natürlich deine Leistung beim Bankdrücken dort bewundert. Drei Wiederholungen mit 151 super clean. Und ja, also sehr stark. Übrigens, ich habe das Video mit den 3x151 Markus Bachofer, Spitzname The Monument, gezeigt, als er letzte Woche bei mir im Gym war. Und der hat da auch den Hut gezogen vor deiner Leistung, vor allen Dingen in Bezug auf dein Körpergewicht. Ja.
Oh, dankeschön. Es ist immer gut, man muss immer das Körpergewicht dazu sagen. Das habe ich auch festgestellt. Wenn du deine Leistungen öffentlich machst, immer noch draufschreiben, bei welchem Körpergewicht. Weil, ja.
Na, was hast du gewogen?
151. Ja?
Was hast du
gewogen? Ja, 85. Morgen. Was, gehoben?
Gehoben? Nee, gewogen, ja. Gewogen. Ja,
ja, so. 85, morgens nüchtern.
Ja, na, ist doch stark. Das ist doch stark.
Ja.
Ja.
Aber also, weil das jetzt auch nicht runtergehen.
Ja, ja, er hat das sehr bewundert. Er war im Studio, mal kurz erzählen, er hat dann trainiert er nach Wolfgangs Plänen und der hat so 140, 150 im Bankdrücken gemacht, im Supersatztraining mit vorgebeugten Langhantelrudern 120 und hat dann auch mal auf die Schnelle im Bereich 180 und 200 gebeugt. Der macht das komplett ohne jedwedes Equipment. Ja. Ja. Und die.
Ja, sehr beeindruckend auf jeden Fall.
Ja, und oder? Die Beuge ist so tief, tiefer geht's nicht. Der bleibt unten sitzen. Also das ist schon sehr, sehr vorbildlich, wie er auch agiert. Aber, und jetzt muss man dazu sagen, die Jugend gibt ihm auch das Recht. Ja, er ist erst 33 und der merkt halt noch nichts. Ne? Wenn ich so wie heute, ich bin gerade vom Beintraining gekommen, Hexbar-Kreuzheben mit mehreren Sätzen und Wiederholungen um 163 mache bei meinem Körpergewicht, da ist aber alles hinten erstmal wieder ins Lot zu bringen danach. Ne? Es geht, aber es ist ins Lot zu bringen. Ja, wie weit willst du runter diäten, Markus?
Also ich würde jetzt das Gewicht gerne halten. Das darf jetzt ruhig noch ein bisschen langsamer gehen, das Ganze. Aber 85 ist halt echt so ein bisschen meine Schmerzgrenze. Oder von mir sagen wir nochmal 84. Also so, das würde ich jetzt theoretisch in einem vom BVDK organisierten Wettkampf teilnehmen. Da gibt's die 83er-Klasse. Das wäre jetzt meine neue Klasse, dass ich immer so 2 Kilo über dem Gewichtslimit bin und dann einfach noch kurz vorher noch ein bisschen mal einen halben Tag nicht so viel essen. Dann habe ich die 83 für den Tag. Für die Waage und dann würde das gehen, aber das ist okay. Also ich fühle mich jetzt immer noch als ernsthaften Kraftsportler, also auch mit angezogenen Klamotten und das ist okay. Aber der Körperfettgehalt, der geht tatsächlich immer weiter runter. Ich bin einfach nur zu bescheuert, so richtig gute Bilder mal zu machen. Das, was ich dir neulich geschickt habe, das war ja schon das Höchste meiner Fotografiekunst.
Ja, aber
das tüftle ich mal noch aus.
Das war gut. Also ich empfehle dir da, es ist sehr kompliziert, was man da macht, um gute Bilder zu kriegen. Ist echt eine komplizierte Sache, Markus. Aber ich glaube, das kann man schaffen. Kauf dir ein Stativ. Ja.
Habe ich jetzt schon fürs Gym, für den Keller, für die Videos.
Ja.
Und da muss ich auch dazu sagen, das Licht ist nicht sehr anabol in meinem Keller. Mhm. Also das sieht man gern immer tatsächlich ein bisschen schmal aus.
Umso besser.
Liegt's auch daran.
Umso besser. Also ich habe die Fotos gesehen und das sieht absolut top aus. Ja, 85 Kilo bei wie groß bist du? Bist 1,76. Also ich würde den Körperfettanteil, ohne ihn jetzt gemessen zu haben, auf knapp einstellig schätzen. Ja. Knapp unter 10. Knapp unter 10. 9,6, 9,7, ja. Aber ich komme noch mit der bösen Körperfettzange vorbei bei dir. Ja. Und dann machen wir mal hier Klaus Schiff und sehen mal, was da los ist.
Das machen wir mal, ja, das natürlich gerne.
Ja. Ja, Markus, was wolltest du denn genau wissen von mir?
Da hat's ja gefragt.
Ja, da hat mal irgendeiner, dessen Name genauso klingt wie deiner und der auch nahezu identisches Instagram-Profil hat, irgendwas angeteasert von wegen, hey Leute, schaut her, ich war im Fernsehen. Und zwar bei jemandem Bekanntes oder zumindest jemand, den ich auch noch kenne aus der Zeit des linearen Fernsehens. Mhm. Wo war denn das? Es war eine hübsche Gastgeberin, das weiß ich.
Das war sie auf jeden Fall. Und das war Britt. Und ich war Talk bei Brit oder Talk mit Brit. Ich bin mir jetzt mal gar nicht sicher, ob ich jetzt die richtige Präposition verwendet habe. Eingeladen als Gast. Ich darf, bis er gesendet wird, den Titel der Sendung noch nicht nennen. Aber ich gebe mal einen Hinweis in die richtige Richtung. Ich darf es nicht öffentlich nennen. Es ging um die Best Ager in dem Bereich. Und man hatte mich da über mein Instagram-Profil kontaktiert, die Pro7-Produktion Red 7, deren Ableger im Übrigen auch den Podcast damals hochgebracht hat. Ja, und da bin ich dann nach Köln Hürth gefahren. Die Leute, die aus Hürth kommen, werden das nicht gerne hören, weil Hürth ist ja eine separate Stadt, aber dass man es besser einordnen kann. Und dort sind diese Pro7 Sat.1 Studios und dort wurde das Ganze aufgenommen. Das war ein sehr netter Tag. Aber ich kann den Leuten, die es wissen wollen, erzählen, das Fernsehen ist weit weniger spektakulär, als man das glaubt. Ja, also es ist vor allen Dingen, die meiste Zeit verbringst du mit Warten. Und dann bin ich als letzter Kandidat, zwar noch einige andere vor mir, dann in den Aufnahmeraum, in das Studio reingerufen worden, bin dann die Treppe runtergekommen. Und im Grunde genommen waren das vielleicht 15 oder 20 Minuten, die ich da tatsächlich dann in der Aufnahme zu tun hatte. Das sind ja die Protagonisten einzeln ins Studio an die Tische geholt worden. Aber Britt ist eine ganz außergewöhnlich nette Person, sehr, sehr gebildet, sehr freundlich, sehr zugewandt und man hat das sicherlich nicht ohne Grund geholt, zurückgeholt. Es ist weg von diesem ursprünglichen Trash-Format, wie es mal in den 90ern war. Da war es ja harter Gossip-Talk mitunter, was da an Nachmittagsshows lief. Es sind immer mal wieder kontroverse Themen dabei, aber man hat das Ganze wirklich sehr aufgefrischt und das Thema, zu dem ich eingeladen war, trägt also schon auch eine große Ernsthaftigkeit in sich, sonst hätte ich es nicht gemacht. Ja. Ich konnte aber einer Idee der Produzenten widerstehen. Die wollten ursprünglich, dass ich mit freiem Oberkörper die Bühne runterkomme, die Treppe runterkomme.
Mein Gott, mein Gott. Warum hast du es nicht gemacht?
Soll ich dir sagen? Also es waren zwei Gründe. Zum einen hatte ich mich im Hotel am Morgen mit den anderen Protagonisten der Sendung kurz geschlossen, dass wir es auf jeden Fall seriös lassen wollen. Und da habe ich das Thema angesprochen von mir aus. Und zum anderen bin ich tatsächlich nicht der Auffassung gewesen, dass das viele Leute hätten sehen wollen. Ich weiß auch nicht, ob ich mir in dem Spektrum, in dem ich mich mit meiner Ernsthaftigkeit, auch wenn wir hier lachen, aber trotzdem betreiben wir einen ernsthaften Podcast, das Training, das Coaching ist ernsthaft, das Personal Training, was ich mache, also weiß ich nicht, ob ich mir einen Gefallen damit getan hätte, als fast
5. Nein, um Gottes Willen, also falls jetzt irgendeiner von euch da jetzt das Ironieschild nicht erkannt hat, nein, um Gottes Willen, also da hättest du dir von vornherein ins Knie geschossen, also ich weiß gar nicht, wo anfangen zu erklären, warum das alles so richtig war, das nicht zu machen. Ja, natürlich nicht. Aber diese Redakteure, die dann einfach diese Stories da schreiben, ja gut, klar, die gehen natürlich da erstmal ran mit, den haben wir dafür eingeladen, der könnte das machen, warum soll er es denn nicht machen? Schön, wenn man sich da aber dann mit einbringen kann und das auch höflich ablehnen kann, diese Aktion.
Ja. Und ich denke im dem Zusammenhang muss man einfach auch sehen, wie gut hat's gefallen, ja, wie gut hat's gefallen, ja. Okay.
Und ich bin gespannt, wie du auf der großen Mattscheibe rüberkommst.
Ja, also man hat das ganz nett gemacht. Ich hatte ja
ich hatte ja vorher Bilder geschickt und zum Beispiel von der WM, als ich da meine beste Platzierung bisher im Bodybuilding-Wettkampf erreicht hatte. Und das hat man schön eingeblendet, schön groß. Es war auch eine Werbung für den Sport. Das muss man ganz klar sagen. Aber wie gesagt, der Themenkomplex ist interessant. Der wird viele mitnehmen. Der wird viele beschäftigen. Und ich bin gespannt auch, was da wiederum als Feedback dann kommt. Ne?
Weiß man schon ungefähr, bis wann das on air geht?
Also es wird im März sein, Markus, und ich werde den Termin aber auf Instagram auch entsprechend bekannt geben. Ja, weil da über Instagram wurde ich letztendlich gecastet und ja, es war im Übrigen sehr angenehm. Ja, also das Casting war auch sehr angenehm. Aber by the way, dass es alle wissen, das ist jetzt nichts, wo man reich wird. Ja, ich hätte mit Sicherheit mehr Geld verdient, wenn ich zu Hause geblieben wäre und hätte Termine gemacht. Ne? Und deswegen habe ich auch die Gage, die ich dort bekommen habe, die habe ich gespendet für einen Anti-Doping-Kampf. Ne?
Hey, was ein Ehrenmann der Olaf. Wow.
Und
Weil Arbeitszeitausfall, Vorbereitungen, Anfahrt und so weiter, ja, wahrscheinlich eher draufgelegt, ne?
ja, also die Reisekosten Hotel wurde bezahlt, aber wenn du die Stunden darfst du nicht rechnen, du bist ja 2 Tage unterwegs dafür. Ja. Und
Ja. Telefonate, E-Mails, bla bla
alles,
bla.
dank der Deutschen Bahn dann auch noch ultra spät zu Hause, schießt dich komplett aus dem Rhythmus raus und ja, aber es hat letztendlich Spaß gemacht und was ich sagen muss, ich habe dort ein echt paar nette, angenehme Menschen kennengelernt. Unter anderem war eine der Protagonistin. Ich kann mit dem Format nichts anfangen, weil ich es nicht kenne. Muss also das wiedergeben, was mir andere dann danach gesagt haben. Und ich habe einfach den Menschen dann gesehen. Das war die Lieselotte, die als fast 70-Jährige bei Germany's Next Topmodel Sechste geworden war bei diesem Heidi Klum Format. Und die war auch Gast in der Sendung. Und das ist eine unglaublich nette, gebildete, kluge Person, lebenserfahren, sehr musisch begabt, die dem ganzen Buhai genauso wenig Bedeutung beigemessen hat wie ich. Ich glaube, viel größere Bedeutung bei solchen Talkshows nehmen da bei den Menschen die Tatsache ein, die dafür arbeiten, dass sie das machen. Ja, das ist für die wichtiger. Und Lieselotte war halt auch jemand, ja, okay, ich bin da und dann erzähle ich, wie es ist. Na? Also es war schön. Na?
Okay,
Ja.
nett. Also die einzige Erfahrung im Fernsehen, die ich auf den Tisch legen kann, ich war vor Jahren mal in einer Gameshow eingeladen, gecastet. Da hat man auch ein ziemliches Prozedere durchgemacht mit meinem sehr guten Freund zusammen. Da waren wir im SWR-Fernsehen. Das wurde dann in Baden-Baden, wo die Sendeanstalt des SWR-Fernsehens ist, wurde das aufgenommen. Und ja, das ist völlig richtig. Du bist ganz, ganz viel am Warten irgendwo. Und dann habe ich tatsächlich Backstage, der war nämlich in der Aufzeichnung vor mir, dann als prominenter Fragensteller dieser Gameshow war Thomas Anders. Ja? Also die meisten werden ihn jetzt vielleicht nicht mehr kennen. Für diejenigen, die ein bisschen jünger sind, der war mal mit Dieter Bohlen verheiratet, das war aber noch in den 80ern und 90ern. Und ja, er war auch ein netter Kerl, aber es ist einfach auch nur so eine Momentaufnahme hier hinter den Kulissen beim Fernsehen. Eigentlich völlig unprätentiös. Und auch die Studios selber, in denen irgendwie recorded wird, das ist irgendwie auch alles kleiner, als man das dann irgendwie denkt, wenn man das zu Hause im Fernsehen dann sieht.
Ja, also ich muss sagen, das Studio auch selber war klein, ja. Und es ist aber so, wie du es dir vorstellst. Du hast dort einen Anheizer drin, der das Studiopublikum ist wie ein Klakör, ja, der regt die an, dass sie dort mitgehen, macht gute Stimmung. Aber es war auch ein gutes Publikum, muss man einfach mal sagen. Und ich denke, rein vom Thema her an sich war es sowieso interessant. Es gibt kontroversere Themen. Na? Und da weiß ich nicht, ob das so spaßig geworden wäre, so entspannt. Na? Aber bei mir war es halt auch wieder so wie auf der Bühne. Ich war nicht aufgeregt, hat alles gepasst, alles easy. Na?
Und ich finde immer, egal, weil du wirst bei sowas ja immer Leute haben, die dann es nur auf das Format per se reduzieren und sagen, ah, Trash-Format kenne ich noch, die Stars, Sat.1, ohnehin, ne, Krawallsender und so weiter und so weiter. Aber egal was, du nimmst da ja immer trotzdem mega die Erfahrung raus aus sowas. Da lernst du wieder was, das macht dich wieder ein bisschen stressfähiger, das ist jetzt auch wieder was auf deiner Liste, das du abhaken kannst. Kenne ich, habe ich erlebt, habe ich gesehen, super. Hast du das auch erlebt und gesehen? Nee, hast du nicht. Du kannst nur kritisieren, ne?
Ja,
Also
also
schön.
ja. Schreit jetzt nicht unbedingt nach einer Wiederholung. Ich weiß zwar, dass ich in der Casting-Datei drin bin und auch gefragt wurde wieder und ist jetzt, da muss sich halt dann schon was Interessantes auch daraus entwickeln. Ja, und insofern ist sicherlich ein Highlight. Man sieht sich mal selber, ne? Und die Leute,
Ja.
ja, die Leute rundherum. Und dann kann man halt auch denken, wie, man hört sich ja selber, das kennst du ja auch bei unseren ersten Sachen, wo man denkt, alter Schwede, wie hast du dich da jetzt angehört?
Ja, absolut.
Ja,
Der
also
Medien Olaf.
ja. Naja, also der, ich sag ja immer, der Alters-Mini-Influencer, ja? Der Alters-Mini-Influencer irgendwie, ja?
Wenn
Aber
du jetzt in deiner Peer Group mal auf horizontaler Ebene mal ein bisschen rumschaust, was da so geboten ist, was Medienkompetenz und auch Aktivität betrifft, natürlich suchten die ganzen Mit-50er auch alle am Smartphone rum, aber wer nutzt denn diese Technik und das ganze Mediale einigermaßen sinnvoll? Also ich finde, du bist da schon einigermaßen krass unterwegs. Also ich finde das immer sehr beeindruckend. Ja. Finde ich immer gut aufgestellt. Also da machen einen Haufen Leute, die sind halb so alt wie du. Also das ist nicht zielführend, was dort produziert wird. Und finde Olaf, der macht das genau richtig mit allem. Ja, also die meisten mit 50, wenn du die fragst, Podcast, was ist das? Da geht's ja schon los. Ne? Instagram, ah, habe ich nicht, brauche ich nicht, ah, macht mir auch ein bisschen Angst und so. Der Olaf, der jongliert mit den Medien, als wäre es nichts Besonderes. Ne?
Ja, aber ich habe mich da immer so ein Stück rein gefuchst und guck da immer Schritt für Schritt, was ich machen kann. Und du kennst ja mein Geheimnis, das kann ich natürlich jetzt hier definitiv nicht öffentlich preisgeben, wie ich das mit Instagram mache. Ja, und
Nee.
dann ist ja der Zauber weg. Ja, dann ist ja der Zauber weg. Und
Richtig.
deswegen sag ich einfach, das ist so ein ganz großes Learning by Doing für mich gewesen. Zu Hilfe gekommen ist mir letztendlich hier der Podcast. Der muss ganz klar sagen, vor dem etwas gewachseneren Instagram-Auftritt, den ich auch nicht überbewerte, das muss ich immer sagen, tue ich nicht. Der ist da und gut, ja. Aber hier davor war der Podcast. Das war der erste Schritt. Das war das Ding in der Pandemie. Und da gibt es ganz viele Leute, denen ich unendlich dankbar bin dafür, dass sie Wegbegleiter waren und sind. Unter anderem eben auch einfach du als sehr regelmäßiger Gast. Das nehmen die Leute nach außen schon wahr. Auch der Wolfgang Unseld hat das wahrgenommen und andere auch. Ist ja so gewesen, als wir die längere Pause aufgrund der Meisterschaften drin hatten, als die Leute dann gefragt haben, wann ist denn mal wieder was mit Markus Beuter? Ja. Und daran sieht man das auch, dass das all diese Dinge auch möglicherweise ein gewisser Bekanntheitsgrad immer davon abhängig ist, dass auch alles andere funktioniert. Und das sind so Standardaussagen, die ich jederzeit unterschreiben möchte. Gute Gäste machen gute Podcasts, nicht der Host. Gute Gäste machen gute Podcasts. Und neben dir stellvertretend mal hier noch die Nicolas Rojas nennen als Host und als Gast, den Christian Schneider als wiederkehrenden Gast, Holger Guck, unsere erfolgreichste deutschsprachige Bikini-Athletin bei den Profis, die Christina Brunauer aus Österreich, die hier ständig dabei sind und mit ihrem Content und mit ihrem Beitrag auch den Podcast zu dem gemacht haben, was er ist. Er ist bewegt sich eben halt nicht ausschließlich nur in der Bodybuilding-Szene. Das war auch nie mein Ziel, ja. Und da hat sich natürlich auch sag ich mal, einiges daraus entwickelt. Und es ist schön zu sehen, dass die Leute uns hören wollen, Markus, weiter mit uns planen. Und das ist das Wichtigste.
Also ich kann dir zustimmen bei allem, was du gesagt hast, bis auf den Punkt, dass gute Podcasts auch von guten Gästen gemacht wird. Da muss ich widersprechen. Also ich finde, der Gastgeber, das ist schon derjenige, der das Ganze wirklich auch ein bisschen steuern muss, weil du erkennst immer sofort, ob einer deiner Gäste schon in Podcasts war und das Medium kennt und weiß, wie man da damit umgeht und wie man auch versucht, einigermaßen adäquat zu sprechen. Dann ist das als Gastgeber ein bisschen einfacher, aber gerade die Leute, die zwar eine geile Story haben und viel zu erzählen, die musst du führen und lenken. Und ich finde, das machst du immer hervorragend. Also du merkst immer schon, ob das jetzt Leute sind, die noch nie so eine Plattform genutzt haben. Und die musst du dann immer schon ein bisschen da durch tingeln. Und das macht der Olaf, macht es immer genau richtig. Also da merkst du dann immer so, wie so nach den ersten 10 Minuten, wie das dann auch so ein bisschen mehr so der Flow irgendwie reinkommt. Und das liegt dann halt auch einfach an dir und deiner Art und deiner Fragerei, wie du das machst. Das ist ja kein Kreuzverhör, weil die ja meistens sind am Anfang mega nervös und ja, geben dann immer so Ja-Nein-Antworten, trauen sich nicht, längere Sätze mal zu sagen. Ja, und da brauchst du einfach einen guten Moderator, der das dementsprechend regelt.
Vielen, vielen Dank. Das nehme ich auch als echtes Kompliment von dir, weil wir ja nun schon auch 2 Jahre hier beieinander sind. Auch hier an der Stelle nochmal danke dafür. Und das kann man, glaube ich, auch für die Episode mal als ganz, ganz schönen Schluss stehen lassen, oder?
Herzlich gerne, ja, das können wir machen.
Ja.
Schöner Schluss ziert alles.
Ja, und wir wissen ja, es kommt noch weiter, wir haben noch viel auf dem Zettel. Versprochen ist, in der nächsten Podcast-Episode fangen wir mit den Fragen von dir an. Das ist safe, das ist gebonkt, das ist geritzt zwischen uns. Na? Nicht, dass wir hier noch, dass wir zu lastig werden mit unseren Sachen. Ich sag recht herzlichen Dank, Markus. Komm gut durch die närrische Zeit. Der Höhepunkt mit Fastnacht bei euch ist ja nicht der Rosenmontag, sondern Fastnacht steht bevor. Ja.
Und ja, das ist doch, in 2 Wochen geht's dann nochmal rund und danach ist wieder freie Bahn für Olaf und Markus Podcast.
So ist es, so ist es. Und ich wünsche dir bis dahin gutes Training. Weiterhin viel Erfolg bei der Reduktion des Körperfetts. Wir werden messen. Ich sag herzlichen Dank und für alle, denen es gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert uns, wenn noch nicht geschehen, schaut in die Keynote rein. In der Keynote findet ihr den exklusiven Zugang zu 2 Shops, einmal HBN, auch da habt ihr den Code STY15, mit dem ihr als Stronger Than You Podcast-Hörerinnen und Hörer einkaufen gehen könnt, und ganz neu unser Equipment-Hersteller fürs Powerlifting, die Firma Raigeki. Auch da mal reinschauen, vielleicht werdet ihr in dem Shop fündig. Ich wünsche allen eine gute Zeit, gerne konstruktive Kritik und Fragen an mich senden oder auch an Markus Beuter persönlich, olafmann.stypersonal-trainer@gmx.eu oder WhatsApp 01 73 77 39 230, immer beliebt, Sprach- oder Schreibnachricht. Ich freue mich über jede Frage und über jeden Vorschlag. Bis bald. Euer Olaf. Servus.